Ja, ist mir auch noch nicht passiert. Einmal in einer anderen Gemeinde. Und das war schon spannend. Da kam ich so 10 Minuten, 5:30 oder so, ging abends um 7:30 los. Und dann wollte ich die Notizen schon mal aufmachen, kurz vor 7:30. Und da war die nicht da. Jo, habe ich gedacht, dann lädst du die noch schnell runter. Die hat's ja schon am Server. Nur, die hatten kein Internet. Oder die hatten Internet, aber ich hatte deren Passwort nicht. Glücklicherweise war jemand da, der das Passwort kannte. Und dann hat alles noch geklappt. Aber da war ich schon ein bisschen nervöser als jetzt. Doch. Das ist die Predigt Nummer 4 heute von der Abschlussreihe, wo es um Themen geht, die mir wichtig waren in den letzten 14 Jahren. Wir hatten angefangen mit dem Thema Dienen, wir haben weitergemacht mit dem Thema Gemeinschaft. Letzte Woche ging es um das Thema Liebe. Und heute, wer sich das schon ein bisschen näher angeguckt hat, der wird wissen, um was heute geht. Heute geht es um das Thema, das Wort Gottes. Hier vorne auf dem Tisch ist alles Mögliche, alle möglichen Variationen, Ausgaben, auch verschiedene Sprachen, die passen natürlich gar nicht alle auf den Tisch, die wir hier haben. Ja, das Wort Gottes ist so wichtig. Und bevor ich es vergesse, wenn irgendjemand irgendeinen Freund oder Bekannten und Nachbarn, Arbeitskollegen hat, der nicht so gut Deutsch spricht und gerne ein Neues Testament hätte, der Peter ist bei den Gideons und der hat mir heute Morgen x neue Testamente mitgebracht in verschiedenen Sprachen, kommt einfach auf mich zu oder geht auf den Peter zu und dann gucken wir, ob die Sprache dabei ist. Und wenn sie nicht dabei ist, ist eine gute Chance, dass Peter sie besorgen kann. Dann kann man das Wort Gottes weitergeben. Ich möchte nochmal beten. Lieber Herr, wir möchten dir danken, dass wir dein Wort haben. Wir würden wahrscheinlich nicht hier sitzen, wenn wir dein Wort nicht hätten. Wir danken dir, dass wir es in unserer Sprache haben, dass wir es in so vielen verschiedenen Sprachen und Ausgaben haben. Du bist gut, Herr, du bist treu, du redest durch dein Wort. Herr, und wir möchten dich bitten, dass du jetzt durch deinen Heiligen Geist unsere Augen öffnest, unsere Herzen öffnest, dass du meine Lippen salbst, Herr, dass sie das sagen, was du gesagt haben möchtest und was du in unsere Herzen pflanzen möchtest. Amen. Da war der Pastor, der Kindergarten in seiner Nachbarschaft besuchte. Und er freute sich an den Kindern, die Kinder freuten sich an ihm. Und dann beugt er sich vor zu einem kleinen Mädchen und sagt, hier Kleines, weißt du, wer ich bin? Und wahrheitsgetreu antwortet das kleine Mädchen, ja, du bist der Nachrichtensprecher aus der Kirche. Und manchmal kann man das nachvollziehen, wenn jemand so antworten würde. Manchmal, weil Pastoren genauso gut gekleidet sind wie Nachrichtensprecher im Fernsehen. Ein andermal auch, weil in Gemeinden, in Kirchen, in Versammlungen mehr über politische Themen gefachsimpelt wird als über das Wort Gottes. Kommt auch vor. Oder aber, weil es so uninteressant und so ermüdend ist, dass man am liebsten die Predigt abstellen würde, wenn man das könnte. Nur das geht im Gottesdienst relativ schlecht. Gegen ermüdende Predigten muss man irgendwas anderes erfinden. In einer Gemeinde, die nach dem Gottesdienst noch zusammenblieb für eine Tasse Kaffee, da ging der Pastor selbst rum und goss den Leuten Kaffee aus und man hatte noch Gemeinschaft miteinander. An einem Sonntag, da fragt der Pastor den kleinen Jungen, ob er wüsste, warum es nach jeder Predigt Kaffee gibt. Und die Antwort war, das dient dazu, dass die Leute hellwach werden, bevor sie nach Hause fahren. Sehr ermutigend für so einen Pastor. Ich würde keineswegs behaupten, dass alle Predigten, die ich in den letzten 14 Jahren gehalten habe euch von den Stühlen gerissen haben und ihr immer hellwach nach Hause gefahren seid. Das war sicherlich nicht der Fall. Um ehrlich zu sein, das war auch nicht mein Ziel. Mein Ziel war nicht, euch von den Sitzen zu reißen und in weit geöffnete Augen zu schauen. Natürlich habe ich mich gefreut, wenn das Schnarchen nicht zu laut war und wenn hier und da auch mal eine Rückmeldung kam, dass Gottes Wort was ausgerichtet hat im Leben von Einzelnen. Aber genau das ist der springende Punkt. Genau das ist der springende Punkt, nämlich Gottes Wort ist das, was wir hier verkündigen. Gottes Wort und Gottes Geist sind ein unschlagbares Team. Gehören zusammen. Gottes Wort und Gottes Geist machen den Unterschied. Nicht der Redner. Wisst ihr, Gott würde ganz ohne Redner auskommen, wenn er das wollte. Nur, er hat es so bestimmt, wie es sein soll, wie sein Wort laufen soll, wie sein Wort sich verbreiten soll. Und das geht eben auch über die Verkündigung, wie wir gleich noch lesen werden. Paulus, der, würde ich mal so sagen, vermutlich gebildetste von allen Aposteln, schreibt an die Korinther im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 22 und 23, während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Das war das, was in Paulus auf dem Herzen war. Und im nächsten Kapitel, Kapitel 2, 1. Korinther 2, die ersten beiden Verse. Kapitel beginnt mit den Worten, so bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Hätte Paulus gekonnt, der war studiert. Hätte er gekonnt, wollte aber nicht. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus und zwar als Gekreuzigten. Und ich möchte nicht behaupten, dass mir das immer gelungen ist. Aber ich glaube, ich kann sagen, es ist in aller Regel mein Anliegen und mein Gebet gewesen, Jesus, den gekreuzigten und auferstandenen Herrn, in den Mittelpunkt zu stellen, ihn zu verkündigen, zu ihm einzuladen und aufzuzeigen, wie wir in unserem Alltag als Jünger Jesu wachsen und leben können. Ein Vers, der, wie ich meine, wie kaum ein anderer zu unseren Gottesdiensten passt, ist ein Vers aus Kolosser Kapitel 3, Vers 16. Da heißt es, lasst das Wort des Christus reichlich in eurer Mitte wohnen, in aller Weisheit und lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Irgendwo würde ich sagen, passt dieser Vers zu dem, was unser Ziel ist, wenn wir hier in unseren Gottesdiensten zusammenkommen. Gott fordert uns auf, sein Wort reichlich in uns und in unserer Mitte wohnen zu lassen und dem Herrn Anbetung und Lob zu bringen. Das ist das, was der Herr möchte. Was meint ihr? Ist das ein schwer verständlicher Vers, wo man gucken muss, was sagen andere Ausleger? Was sagt der griechische Urtext? Was bedeuten diese einzelnen Wörter? Damit wir überhaupt verstehen, was dieser komplizierte Vers sagt. Also, als ich den gelesen habe, ich muss sagen, ich musste nicht in irgendwelche Bücher reingehen, die mir sagen, im Griechischen bedeutet das, das und das. Das ist manchmal eine Hilfe, auch bei leichten Versen. Aber ich finde, dieser Vers, der ist sowas von einfach zu verstehen. Den kann jedes Schulkind verstehen. Ich lese den noch einmal, und zwar nach einer noch einfacheren und zeitgemäßeren Übersetzung. Aus der NEÜ. Kolosser 3, Vers 16. Gebt dem Wort des Christus viel Raum in euch und lasst es so seinen ganzen Reichtum entfalten. Belehrt und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit, und weil ihr mit Gottes Gnade beschenkt seid, singt Gott aus vollem Herzen Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder. Das ist nicht schwer zu verstehen. Das ist einfach zu verstehen und so einfach, dass wir sagen, okay, wenn ich will, kann ich das umsetzen. Denn da bleiben eigentlich keine Fragen offen. Gott möchte, dass viel von seinem Wort Eingang findet in unsere Herzen. Viel Input. Und er möchte, dass Gottes Wort Teil unserer Unterhaltung wird. Dass da viel über unsere Lippen geht vom Wort Gottes. Heißt viel Output. Und er möchte, dass wir ihn durch Musik und durch Lieder anbeten. Und wisst ihr was? Manche Leute finden diese Verse ätzend. Wie kommt's? Weil sie eigentlich sagen, Gottesdienst reicht mir. So im Sinne von, wenn ich Gott 1,5 Stunden am Sonntag gebe und sonst ein gutes Christenleben führe und als Christ mich bekenne, dann muss das reichen. Ich habe einfach nicht mehr Zeit. Mir fehlt die Zeit. Ich habe weder Zeit, mich mit anderen zu treffen unter dem Wort Gottes, noch habe ich Zeit, mich selbst zu Hause mit dem Wort Gottes zu beschäftigen während der Woche. Es reicht einfach nicht. Weder die Zeit, noch die Kraft, noch der Wille. Vielleicht kann man Zeit und Kraft beiseite schieben und beim Letzten hängen bleiben. Sagen wir also so, wenn das Aufnehmen des Wortes Gottes zu einer lästigen Pflicht wird, dann ist es vorprogrammiert, dass wir unter der Woche und manchmal auch sonntags, dass wir es einfach ausfallen lassen, weil lästige Pflichten, ich merke das in meinem Büro, ob das hier oben ist oder ob das zu Hause ist, so lästige Pflichten, abheften, ablegen, sauber machen, lästige Pflichten, die schiebt man auf oder die sind im Moment nicht nötig oder ich habe im Moment was Wichtigeres zu tun. Wenn Gottes Wort eine lästige Pflicht wird, Leute, glaub mir, dann fällt das irgendwo hinten runter. Im Alltag und auch am Wochenende. Da fehlt dann vielleicht nicht die Zeit. Da fehlt vielleicht auch nicht die Kraft. Aber wisst ihr, was fehlt? Da fehlt der Hunger. Da fehlt der Hunger nach Gottes Wort. Und wenn ich keinen Hunger habe, dann esse ich auch nicht. Aber du brauchst Gottes Wort. Ich brauche Gottes Wort. Du brauchst, jeder von uns, braucht Gottes Wort zum geistlichen Überleben. Lies die Bibel und du wirst genau das sehen. War ein Pastor, Sumner heißt er, und Evangelist. Und er beschreibt in seinem Buch, gibt es, soweit ich weiß, nicht in Deutsch, nur in Englisch, das Wunder des Wortes Gottes, einen Mann, der hatte geistlichen Hunger. Dieser Mann, kurz nachdem er zu Jesus gefunden hatte, gerettet wurde, hatte er einen schweren Unfall, verlor sein Augenlicht und verlor beide Hände. Schlimm genug. Aber wisst ihr, was sein größter Kummer war? Sein größter Kummer war, dass er keine Möglichkeit sah, wie er an das Wort Gottes rankam, wie er sich geistlich ernähren konnte. Und dann hörte er eines Tages von einer Frau in England, die die Brailleschrift, die Blindenschrift mit ihren Lippen las. Ich weiß nicht wie, das sind ja so Punkte und Strichchen und so, die rausstehen oder vielleicht auch Löcher, die irgendwie da reingedruckt sind. Also normalerweise liest man das mit den Fingern. Und diese Frau las es mit den Lippen. Oh, hat er gedacht, das ist meine Chance. Und er hat es versucht und merkte, dass seine Lippen durch den Unfall unempfindlich geworden waren. Und dann irgendwann versuchte er es nochmal und kam zufällig mit seiner Zunge an diese Blindenschrift. Und er lernte, die Bibel in Blindenschrift mit der Zunge zu lesen. Und als dieser Pastor, der Evangelist, dieses Buch schrieb, das Wunder des Wortes Gottes, als dieses Buch geschrieben wurde, da hatte dieser blinde Mann bereits 4-mal die Bibel mit der Zunge durchgelesen. Warum wohl? Weil er sich gelangweilt hat. Der Mann hatte Hunger. Hunger nach Gottes Wort. Hunger, Jesus besser kennenzulernen. Wenn das Aufnehmen des Wortes Gottes eine heilige Gewohnheit für uns geworden ist, wenn wir erstmal erfahren haben, dass das Wort Gottes wirklich geistlich etwas in unserem Leben bewirkt, dann ist es Brot. Dann werden wir feststellen, Gottes Wort ist Brot für unsere Seele, für unser geistliches Leben. Erquickendes Wasser für eine dürstende Seele. Gottes Wort ist heilsamer Balsam für unsere Verletzungen, Verwundungen. Es ist eine Wegweisung auf unseren Irrwegen. Es ist Antwort für unsere Fragen. Leute, das ist so. Ich habe mich manches Mal gefragt, wenn ich vor einer Frage stand, ja, wie will Gott denn da was zu mir drüber sagen? Das steht ja gar nicht in der Bibel, das Thema wird ja gar nicht angesprochen. Und Gott hat sein Wort benutzt, in dem dieses Thema gar nicht angesprochen wurde. Aber er hat durch sein Wort dieses Thema in mir angesprochen und hat Antworten gegeben. Gottes Wort ist Trost in unserer Trauer. Es ist eine Waffe im Kampf gegen Satan. Es ist Kraft in unseren Anfechtungen. Freude in unserer Enttäuschung. Ein Licht auf unserem Weg. Und so, so viel mehr. Das ist Gottes Wort. Und wir werden das erfahren, wenn wir den Hunger haben, wenn wir es aufnehmen, wenn wir den Allerhöchsten zu uns reden lassen. Wir werden es erfahren, wenn wir es praktizieren. Wenn wir im Alltag keine regelmäßige Zeit mit Jesus in seinem Wort, im Gebet verbringen, dann zeigt das entweder, dass wir noch Babys sind im Glauben, in der Nachfolge, die Milch brauchen, die Kraft und die Verheißungen des Wortes Gottes noch gar nicht richtig begriffen haben, weil sie nicht kennen, ist die eine Möglichkeit, oder aber, dass wir meinen, Wegweisung, Kraft, Trost, Führung, Ermutigung, Antwort, Zuspruch, nee, brauche ich nicht. Denn das ist ja Gottes Wort für uns. Und wenn wir Gottes Wort im Alltag ausschalten, dann muss das einer der Gründe sein, warum wir es tun. Wir brauchen es nicht. Oder wir meinen es nicht zu brauchen. Ein gewaltiger Vers über den notwendigen Umgang mit täglichen Umgang mit dem Wort Gottes finden wir in Römer 10, Vers 17. Da heißt es, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Wie haben die Jünger gebetet? Die haben gebetet, Herr, mehre uns den Glauben. Und ich sage, ich habe das Gebet auch oft gebetet. Herr, mehre mir den Glauben. Und hier wir als Gemeinde, wir beten, Herr, mehre unseren Glauben. So wünschen wir uns das, viele von uns. Und Römer 10, Vers 17 erklärt uns, wie Gott dieses Gebet erhören möchte. Wie wird unser Glaube groß? Dadurch, dass Gott aus seiner Kanne ein bisschen mehr in unsere Herzen gießt? Römer 10, Vers 17 sagt, wie unser Glaube groß wird. Durch das Wort Gottes. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Nähre deinen Glauben. Du willst großen Glauben? Nähre deinen Glauben durch Gottes Wort. Dass du dich damit beschäftigst. Dass du ihm die Zeit gibst. Dass du auf ihn hörst. In Gemeinschaft, aber auch zu Hause, wenn du alleine bist. Nicht nur in Gemeinschaft mit anderen. Nähre dein Glauben durch den täglichen Umgang mit Gottes Wort. Ich habe zwei Leute aus unserer Mitte gebeten, ein kurzes Zeugnis zu geben, wie das bei ihnen aussieht. Es ist nicht immer leicht, die Zeit zu finden oder die ideale Zeit zu finden. Vielleicht gibt es die ideale Zeit gar nicht. Nicht immer leicht, Zeit zu finden. Ich möchte bitten, dass zuerst die Anja kommt und etwas über ihr Leben sagt, wie sie das hinkriegt mit der stillen Zeit, und danach den David, dass er uns berichtet, wie er das so macht oder wie Gott durch die stille Zeit redet. Anja.
Hallo, also meine stille Zeit, ich habe damit angefangen, unten in der Küche, habe mir da alles schön auf den Küchentisch gelegt. Mein Problem war halt nur, dass ich einen Sohn habe, der am Wochenende gerne feiert und dann auch schon mal bis zum nächsten Tag. Das war am Wochenende immer ein bisschen kritisch und dann sind die halt vorne vor dem Küchenfenster rumgelaufen. Ich saß dann halt am Küchentisch und habe halt meine stille Zeit gemacht. Und ich hatte irgendwie keine andere Möglichkeit, weil ich hatte da noch nichts. Und dann habe ich halt gebetet und Gott hat mir halt so eine kleine Ecke in meinem Schlafzimmer. Da wollte ich mir was Schönes zurecht machen, brauchte einen kleinen Tisch, brauchte eine kleine Sitzmöglichkeit. Bin dann auch in ein Möbelgeschäft gefahren, wollte mir was holen und habe dann beim Aussuchen, bei der Gebete hat Gott mir irgendwas Schönes zeigt. Und dann fiel mir auf einmal ein, Anja, du hast doch hinterm Schlafzimmerschrank noch so einen kleinen alten Tisch von deiner Mutter. Den kann man zusammenklappen. Und im Flur stand noch so ein Sitzhocker. Also bin ich dann nach Hause gefahren, ohne irgendwas zu kaufen, habe mir da eine schöne kleine Ecke eingerichtet in meinem Schlafzimmer und setze mich dann jeden Morgen dahin und mache meine stille Zeit. Und ich stehe morgens extra früher auf, weil ich brauche einfach die Zeit mit Gott, weil ohne ihn kriege ich den Tag nicht auf der Reihe. Ich brauche sein Wort, ich brauche die Zeit mit ihm, ich muss mich austauschen mit ihm und ja, dann kann ich einfach gestärkt in den Tag starten und ich weiß einfach, dass das alles gut wird, dass ich ja mein Leben einfach jeden Tag neu in seine Hände legen kann. Und das war auch heute Morgen wieder so der Fall. Ich habe gebetet, dass ich in meiner Pause, weil ich habe heute Teildienst, dass ich einfach, dass ich pünktlich hier bin, dass ich hier mein Zeugnis geben kann. Und der Teufel hat natürlich dafür gesorgt, dass die Auszubildende, die heute mit mir fahren sollte, dass die verschlafen hat, dass die zu spät kam. Aber im Endeffekt hat Gott uns so viel Zeit geschafft, dass ich eine Stunde früher Feierabend hatte und ja, pünktlich hier bin. Und das sind alles die Zeiten, die man, ja, wo man alles morgens früh mit Gott besprechen kann, wenn man sich Zeit nimmt, wenn man dann früher aufsteht und einfach mal den eigenen Willen auf Seite stellt und einfach nur ja, für Gott da ist und sich von ihm führen lässt.
Moin. Ich möchte mit euch teilen, wie, wir über das Wort Gottes zu unserem dritten Kind gekommen sind. Zu unserem Sohn, dem Mann, den Kleinsten jetzt. Und das fing so an, ich habe damals bei Thomas Magnete angefangen zu arbeiten. Geschäftsleitung sind Christen. Und in der Pause dann beim Mittagessen setzte sich einer der Geschäftsführer dann zu mir an den Tisch. Wir hatten uns ein bisschen unterhalten. Und fragte er so, das war in dem ersten Jahr, als ich da gearbeitet habe. Da war ich noch nicht gläubig gewesen. Und dann fragte er so, ja, wie viele Kinder ich denn hätte, wie die Familie aussähe und so. Und dann sage ich, wir hätten zwei Kinder da. Also gerade das zweite geboren, ganz klein. Also war noch ein Baby, der Max. Und dann erzählte er von sich, er hätte, glaube ich, schon 3 oder 4 und hatte nochmal einen Nachzügler bekommen mit Mitte 40, also Ende 40 hat er dann nochmal einen Nachzügler bekommen. Und dann sagte er, ja, Kinder sind ja so die Pfeile in die Zukunft, so das Einzige, was wir noch auf der Erde lassen können, was bis in Ewigkeit wirken würde, was Früchte bis in die Ewigkeit tragen kann. Und ich habe das damals überhaupt nicht verstanden. Ich hatte das nur aufgenommen und gehört, ja, Kinder feilen in die Zukunft, alles klar. Dann in der Zwischenzeit bin ich dann irgendwann zum Glauben gekommen. Die Kinder sind auch größer geworden. Und ein morgendliches Ritual, vor der Arbeit hinsetzen, in der Küche lesen, um die Uhrzeit, wo ich aufstehe, da ist sonst noch keiner wach im Haus. Da habe ich das Problem, weil das sie hatte, nett. Und dann bin ich dann eines Morgens dann an den Psalm 127 gekommen. Den will ich euch mal vorlesen. Ein Wallfahrtslied von Salomo. Ach so, nee, stopp, Moment. Ich muss noch eine Sache noch vorsagen. Wir haben die zwei Kinder gehabt und meine Frau, die wollte gerne noch ein drittes oder viertes Kind haben. Und ich habe mich davor absolut gesperrt. Habe gesagt, nee, wir haben 2 Stück, das reicht. Gibt's nicht mehr Kinder. Ne? Wir müssen mit denen zurechtkommen, das reicht. Und dementsprechend war es halt, sie hatte halt immer so ein bisschen gequengelt so im Hintergrund und wollte gerne und ich, nee. Und dann sitze ich da eines Morgens und bin dann am Lesen, komme dann zu dem Psalm 127, am Wallfahrtslied von Salomo, fängt er erstmal ganz harmlos an. Ne? Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und spät aufbleibt, um sauer erworbenes Brot esst. Solchen gibt er seinen Geliebten im Schlaf. Und dann kommt's. Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn. Die Leibesfrucht ist eine Belohnung. Wie Pfeile in der Hand eines Helden, so sind die Söhne seiner Jugend. Wohl dem Mann, der seinem Köcher mit ihnen gefüllt hat. Sie werden nicht zu Schanden, wenn sie mit den Widersachern reden im Tor. So, und das war dann habe ich mich auf einmal, also das ist, was der Wolfgang gerade eben gesagt hat, wenn Gottes Wort und der Heilige Geist zusammenkommen. Und das war dann genau der Moment, dann bin ich an das Gespräch von vor zig Jahren erinnert worden, oder das war circa 4, 5 Jahre her, mit dem Geschäftsführer, der gesagt hat, wir Kinderpfeile in die Zukunft. Hier redet der Psalm davon, dass die, wie Pfeile in der Hand eines Helden sind. Und ja, das hat dann alles zusammengeführt. Und das war dann der Punkt, wo dann Gott zu mir gesprochen hat, ja, ist in Ordnung. Ja. Ein drittes Kind ist, passt. Und so sind wir dann halt zu unserem Aaron gekommen. Ne? Ja.
Ich finde das einfach so ermutigend, zu sehen, wie Gott in Alltagssituationen entspricht. Also da ging es nicht um, ja, ich fühle mich so bescheiden und mir geht's nicht gut und ich bin so allein und dann liest man Psalm 23, der Herr ist mein Hirte und kümmert sich, sondern das ist eine Sache, die aus dem Leben kommt und der Herr spricht dazu. Oder ja, wenn ich morgens 4:45 aus dem Fenster schaue, dann, Anja und wir sind Nachbarn, dann steht manchmal ihr Auto schon nicht mehr da. Dann ist sie also schon zum Frühdienst unterwegs. Und ich weiß nicht, ob sie absichtlich nicht gesagt hat, wann sie aufsteht, aber das ist so ungefähr 3 Stunden, bevor viele von uns aufstehen. Um 3:30, ihr habt's gehört. Aber ihr habt auch gehört, warum. Und ich finde das so, so toll. Es geht um das Pflegen, um das Düngen unseres geistlichen Lebens. Wenn wir wachsen wollen im Glauben, wenn wir gesunden Glauben in unserem Leben haben wollen, dann Ja, dann ist das nicht getan mit einer 5 oder 15 Minuten Pflichtsitzung, weil es halt so sein muss, damit wir ein Häkchen dahinter machen können. Ich hab als Jugendlicher so eine Zeit gehabt, wo ich meine stille Zeit gemacht habe, weil ich wusste, der Jungscharleiter, der fragt ab und zu samstags, wer hat denn seine stille Zeit gemacht, dann wollte ich mich melden können. Vorher habe ich Romane gelesen, dann, schon so spät. Da hat man noch guter Start lesen, so ein Bibelleseplan für Kinder, Jugendliche und einen Bibelabschnitt lesen. So, fertig, kann ich abhaken, jetzt wieder schnell weiter in dem Roman lesen. Damit kommen wir nicht weit. Aber da, wo der Hunger da ist und wo wir erfahren haben, Gottes Wort spricht in unseren Alltag hinein, gibt uns Kraft, gibt uns Wegweisung, da ist das was ganz anders. Es wird dann zu einer heiligen Gewohnheit. Ich mag diesen Begriff, kommt von einem unserer Bibelschullehrer. Eine heilige Gewohnheit. Wir kennen das aus dem Alltag. Wenn wir nicht essen, dann nehmen wir ab. Wenn wir nicht trinken, dann werden wir schrumpelig und grumpelig. Und wenn wir keine Körperpflege betreiben, dann werden wir krank. Und dann fangen wir an zu stinken. Das ist so, weiß jeder von uns. Und manchmal kommen wir in Versuchung, das eine oder das andere zu vernachlässigen. Und wir müssen es zu einer Gewohnheit machen, zu essen, zu trinken, Körperpflege, damit wir nicht schrumpelig und grumpelig werden. Und im geistlichen Leben ist auch so. Wir brauchen diese heiligen Gewohnheiten, nicht heiligen gesetzlichen Pflichten, sondern heilige Gewohnheiten, von denen wir einfach wissen, das tut uns gut, das brauchen wir, damit unser Glaube stabil ist, damit unser Glaube wächst. Und dann wird Gottes Wort uns auch in allem Möglichen leiten und Wegweisung sein und Licht und Hilfe und Trost. Und wir leben in einer Zeit, in der Gottes Wort von vielen radikal abgelehnt wird. Die sagen, das ist ein Märchen. Die sagen, das ist unwissenschaftlich. Es ist unmoralisch. Es gibt Leute, die sagen, die Bibel wäre unmoralisch. Oder die Bibel ist intolerant. Ich würde sagen, mit solchen radikalen Ablehnungen haben wir relativ wenig Probleme. Da wissen wir, das sind militante Christenhasser, das sind Atheisten, das sind Leute, die wollen uns einfach runtermachen. Und das können wir vielleicht noch wegstecken. Gefährlicher sind Angriffe, die aus den eigenen Reihen kommen. Die Bibel nennt sie Wölfe im Schafspelz. Das sind Leute, die bestimmte Richtungen vertreten, die in der Bibel nicht sind. Wohlstandsevangelium. Wort des Glaubens. Sprich es aus und der Herr wird es dir schenken. Der Herr möchte dich reich und gesund und erfolgreich. Leute, das ist nichts, was die Bibel lehrt. Aber das ist das, was manche Bewegungen lehren. Manche überbetonen biblische Punkte bis auf eine Ebene, dass sie über nichts anderes mehr reden können. Da wird dann nur noch geredet über Endzeit, über Geistesgaben, über Israel, über Vorherbestimmung und man streitet sich und man hat gar kein anderes Thema mehr. Das ist traurig. Eine populäre Bewegung namens Worthaus verbreitet unter dem Deckmantel des Glaubens Lehren, die Gottes Wort verunglimpfen, mit denen wir als Leute, die die Bibel als Gottes Wort sehen, erkennen, annehmen, verstehen, erfahren, können wir nicht mit Hand in Hand gehen. Ein Thema, das mir als Pastor immer wichtig gewesen ist, ist das Wort Gottes, und da wird sich auch nicht ändern. Ich habe das Wort, und das wird sich auch bei Andrew nicht ändern. Ich habe das Wort Gottes gelehrt. Ich habe gelehrt, dass es inspiriert ist, dass es von Gott eingehaucht ist, dass es unfehlbar ist, von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22. Das glauben wir und das lehren wir hier. Und ich habe mich bemüht und ich habe daran hart gearbeitet, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Ein Buch nach dem anderen. ist mir vielleicht nicht immer so gelungen, wie ich es mir gewünscht hätte hinterher, aber das war mein Bestreben. Und auch heute möchte ich euch dazu ermutigen, nehmt Gottes Wort mit in euren Alltag. Nehmt Gottes Wort täglich in eure Hand. Ich möchte euch ermutigen, nehmt nicht nur ein Andachtsbuch. Andachtsbücher sind gut, Andros und ich benutzen Andachtsbücher, wenn wir zusammen was lesen und beten. Aber für unsere stille Zeit hat Gott uns sein Wort gegeben. Nicht die Erklärung über sein Wort, sondern sein Wort. Manchmal ist es gut, eine Erklärung dazu zu lesen, aber nicht das Wort Gottes auszulassen. Jeden Tag ist dir Zeit von Gott gegeben. Jeden Tag. Nimm dir diese Zeit. Und für solche, die neu damit anfangen, sag nicht, okay, ab morgen von 7 bis 7:45 oder von 6 bis 7:15 oder von 5 bis 6:45, 45 Minuten gehören dem Herrn. Vielleicht ist das zu viel für einen Anfang. Vielleicht ist das zu ermüdend. Fang mit 10 Minuten an. Nimm dir einen Psalm. Nimm dir ein Kapitel aus der Bibel. Oder nimm dir einen Abschnitt aus der Bibel. Eine Geschichte, einen Bericht. Lies ihn. Denk darüber nach. Was möchte mir Gott sagen? Ist da irgendwas, wofür ich dankbar sein kann? Ist da irgendetwas, was die Leute da falsch gemacht haben, wo ich mich vor schützen soll? Und dann sprich mit Gott darüber. Oder nimm einen Psalm und bete den in der Ich-Form durch. Und leg deinen Tag vor Gott hin. Sprich mit ihm. Sprich mit ihm über die Leute, die dir lieb sind. Entwickel diese gute Gewohnheit, an der du festhältst, in guten wie in schlechten Tagen. Als wir 2003 auf die Philippinen, von Philippinen zurückkamen und die Entscheidung trafen, dass wir wahrscheinlich nicht wieder zurückgehen können. Da war das die bis dahin schwerste Zeit in meinem Leben. Und ich habe viel, viel, viel in der Bibel gelesen und habe Gott gefragt, was möchtest du? Dürfen wir zurückgehen oder müssen wir hier bleiben? Und ich habe mir gedacht, wie will Gott das beantworten? Das Wort Philippinen steht hier nicht. Mein Name steht auch nicht in der Bibel. Steht im Buch des Lebens, aber nicht in der Bibel. Wie will Gott mir antworten? Und ich könnte eine Predigt darüber halten, über die vielen, vielen Wege, wie Gott geantwortet hat. Durch Predigten, durch Bücher, durch Gespräche und sehr stark durch sein Wort. Gottes Wort gibt uns Antworten. Psalm 107, Vers 20, da schreibt der Psalmist, er sprach ein Wort und sie wurden gesund. So rettete er sie an der Schwelle des Todes. Dranbleiben. Natürlich hat Jesus das ganz praktisch gemacht. Er hat ein Wort gesprochen, die Leute wurden gesund. Das hat er sicherlich fast jeden Tag gemacht in seinem Dienstleben. Aber sicherlich hat er es 1000-mal mehr gemacht an den Seelen der Menschen. Wo Menschen und bis heute millionenfach an den Seelen der Menschen, wo Gottes Wort verwundete, kranke Seelen heil gemacht hat. Sie getröstet hat, sie erfreut hat, ihnen Wegweisung gegeben hat. Dazu muss Gottes Wort einen festen Platz in unserem Leben haben. Wenn Gottes Wort nicht einen festen Platz in unserem Leben hat, wie soll Gott zu uns reden? George Foreman, die Älteren von uns werden den Namen kennen, das war ein früherer Boxweltmeister im Schwergewicht. Heute ist er außerdem Christ und hat auch mehrere Bücher geschrieben. Und in einem Buch, das heißt Mit Gott im Ring, schrieb er, bevor ich 1974 nach Afrika ging, um gegen Muhammad Ali zu kämpfen, gab mir ein Freund eine Bibel, die ich auf meine Reise mitnehmen konnte. Er sagte, George, behalte das als Glücksbringer bei dir. Ich glaubte, die Bibel sei nur ein Hirtenhandbuch, wahrscheinlich weil der einzige Vers, den ich kannte, lautete, der Herr ist mein Hirte. Aber ich war immer auf der Suche nach Glück. Also trug ich diese Bibel bei mir. Ich hatte Glückspfennige und Glücksbringer und fügte meiner Sammlung abergläubischer Gegenstände nun die Glücksbibel hinzu. Nachdem ich den Kampf verloren hatte, warf ich die Bibel weg. Ich habe sie nie geöffnet. Ich dachte, die Bibel hat mir nicht zum Sieg verholfen. Warum brauche ich sie also? Ich dachte, ich würde Macht bekommen, wenn ich es einfach nur besitze. Mir war nicht klar, dass ich es lesen und glauben musste, was darin stand. Und seitdem ist mir klar geworden, dass die Bibel mein Wegweiser und nicht mein Glücksbringer ist. Soweit George Foreman. Halte fest an Gottes Wort. Vertrau Gottes Wort. Lies Gottes Wort. Lies und hör es in Gemeinschaft mit anderen. Lies und hör es täglich in deiner persönlichen Zeit mit Jesus. Erfreu dich an Tausenden von Verheißungen, an Zusprüchen, die er dir gibt. An Beschreibungen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, des Himmels. Was für ein Trost, wenn wir uns mit dem Himmel beschäftigen. Das ist ja nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, was der Herr uns offenbart hat. Lerne Jesus immer besser kennen und lieben durch sein Wort, durch das Wort Gottes. Gottes Wort ist ein göttliches Licht auf deinem Weg, ist Salbe für deine Seele und Wegweisung zum Himmel. Darum lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, denn durch sein Wort wächst und gedeiht unser Glaube. Jesus, wir möchten dir danken, dass wir dein Wort haben, dass wir es verstehen können, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, der uns in alle Wahrheit führen will, der uns Verständnis geben will, unser Lehrer ist. Danke, dass wir dein Wort haben, dass wir so viele Erklärungen dazu haben. Danke, Herr, für dein Wort in unseren Herzen. Danke, dass wir es zu Hause lesen können, dass wir hier zusammenkommen können. Herr, wir möchten wachsen, mehre uns den Glauben, aber lass uns auch das Werkzeug dazu in unserem Leben anwenden. Herr, du bist gut und du möchtest ja viel mehr, als wir es jemals wünschen können, dass wir stark sind im Glauben. Und dass wir auf dem Weg gegründet sind, den du uns führst. Amen. Dein Leib zerschlagen für mich. Jesus, dein Blut vergossen für mich. Vater, du gabst deinen Sohn als Opferlamm für mich. Ich kniee vor deinem Thron. Gib mir deine Gnade, Herr. Reinige mein Herz, heile mich. Oh, das Blut von Jesus wäscht mich weiß wie Schnee. Dort am Kreuz, mein Jesus, gabst du dein Leben hin. Das Lied erwähnt zwei Gedanken, die ich heute Morgen zum Abendmahl ansprechen möchte. Das ist einmal Reinigung und einmal Heiligung. Und beides durch das Heilung, Heiligung auch, aber Reinigung und Heilung durch das Blut Jesu. Ich habe eben einen interessanten Vers zitiert aus Psalm 107. Da heißt es, er sandte sein Wort und machte sie gesund. Und in Jesaja 53, Vers 5, da geht es auch um das Gesundwerden. Da heißt es, durch seine Wunden sind wir geheilt. Sein Wort, seine Wunden. Er schließt natürlich nicht das eine oder das andere aus, sondern geht zusammen. Und beide Verse drehen sich deutlich um Jesus. Nicht sein Wort oder sein Wort, sondern sein Wort. Seine Wunden, da ist Heilung. Im Johannesevangelium wird Jesus als das Wort bezeichnet. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch. Jesus wird als das Wort bezeichnet. Und wir können Psalm 107 durchaus so verstehen, dass unser himmlischer Vater seinen Sohn das Wort in die Welt sandte, um Heilung in diese Welt zu bringen. Und Psalm 107 zeigt auch, wie Jesus geheilt hat. Durch sein gesprochenes Wort. Erinnern wir uns, als dieser Blinde vor Jesus steht und sagt, Herr, wenn du willst, du kannst mich heilen. Und was sagt Jesus zu ihm? Er sagt, ich will. Sei geheilt. Zum anderen sagt er, stehe auf und wandle. Zu dem anderen sagt er, geh hin oder geht hin, zeigt euch den Priestern. Zu dem anderen sagt er, dir sind deine Sünden vergeben. Auch Heilung. Heilung, die von viel, viel mehr Menschen erfahren wird als die körperliche Heilung. Immer wieder hat Jesus diese Worte gesprochen, ich will. Und Heilung ist geschehen. Körperliche Heilung, seelische Heilung, geistliche Heilung. Und natürlich wissen wir, dass das mit seinem Blut zusammenhing, mit seinem Sterben zusammenhing. Dadurch, dass er die Macht der Sünde, die Macht Satans gebrochen hat. Im 1. Petrus 2, Vers 24, da schreibt der Petrus, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Also fast ein Zitat aus dem Alten Testament. Sein Wort, sein Blut, seine Heilung. Und so wie in Jesu Handeln auf der Erde es oft um beides ging, um die Heilung des Leibes und um die Heilung des Herzens, so scheint der Petrus hier beides im Sinn zu haben. Die Heilung des Herzens, die Heilung der Seele, Heilung von Sünden. Und das scheint hier auch der Schwerpunkt zu sein. Die letzten Verse, oder der letzte Vers, der die doppelte Heilung beschreibt und den ich lesen möchte, steht im Psalm 103. Da heißt es in Vers 2 bis 4, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss all das Gute nicht, das er für dich tut. Er vergibt dir all deine Sünden und heilt alle deine Krankheiten. Er kauft dich vom Tod frei und umgibt dich mit Liebe und Güte. Auch hier geht's um beides. Er kümmert sich, die Last unserer Sünden wegzunehmen und die Last unserer Krankheiten. Und während wir die geistliche Heilung, die Vergebung von unseren Sünden, jedenfalls, wenn wir unsere Sünden ihm bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns. Und wir dürfen das jedenfalls hier auf Erden erfahren, in Anspruch nehmen, erfahren und dürfen heute hier sitzen, wenn wir zu Jesus gehören, als Menschen, die Vergebung bereits erfahren haben. Und manchmal ist es auch so mit körperlicher Heilung. Wir wissen das, wir glauben das. Wir sehen das nicht so oft, wie wir es uns wünschen und wie wir beten. Aber wir wissen es, wir glauben es. Aber es geschieht nicht immer, noch nicht. Die Verheißung, die wird sich schlussendlich und vollkommen im Himmel erfüllen. Wo kein Leid, keine Schmerzen, keine Krankheit, kein Tod mehr sein wird. Denn das Erste ist vergangen. Beim Abendmahl erinnern wir uns an all diese Tatsachen. Durch Jesu Blut sind unsere Sünden vergeben. Durch Jesu Blut sind deine Sünden vergeben. Vollständig vergeben. Du bist reingewaschen. Du sitzt hier gekleidet im Kleid der Gerechtigkeit Jesu. So sagt es die Bibel. Und daran erinnern wir uns im Abendmahl. Jesus hat bezahlt mit seinem Leiden und seinem Leben. Und hat uns seine Gerechtigkeit gegeben. Wir blicken zurück für das, was Jesus uns erkauft hat. Und wir blicken voraus. Beim letzten Abendmahl sagte Jesus zu den Jüngern, letzten und ersten Abendmahl, beim letzten Passafest, sagte Jesus zu seinen Jüngern, ich werde dieses Mal nicht mehr mit euch auf der Erde feiern, sondern erst wieder im Himmel. Beim Abendmahl schauen wir also auch voraus. Wir schauen zurück auf die Vergebung unserer Sünden. Wir schauen voraus auf die Zeit, wenn wir vollkommen, wenn wir gerecht, wenn wir gesund das Mahl mit Jesus im Himmel feiern werden. Wir schauen zurück und wir schauen nach vorne, beides. Dann werden alle Tränen abgewischt sein. Dann wird die Herrlichkeit angebrochen sein. Und all das hat er uns erkauft. Durch sein Blut. Wenn wir heute das Abendmahl feiern, dann möchte ich dazu einladen, dass wir uns darauf besinnen. Ich möchte alle die einladen, die sagen, ja, ich kann am Abendmahl teilnehmen, denn ich habe was, woran ich mich erinnern kann. Jesus hat meine Sünden vergeben. Jesus ist mein Herr. Ich möchte euch ermutigen, gleich wenn die Ordner durchgehen und das Abendmahl verteilen, nehmt den Moment. Dankt dem Herrn für das, was er in der Vergangenheit für euch getan hat, aber auch schaut voraus auf die Zukunft, auf die Gemeinschaft mit ihm. Ich möchte bitten, dass das Anbetungsteam jetzt nach vorne kommt, uns in einem Lied leitet, während die Ordner auch nach vorne kommen und das Abendmahl austeilen. Reicht es durch die Reihen, wenn es die Ordner euch geben, und dann haltet es bitte fest, dass wir es alle zusammennehmen können.